NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Morgen, da ist es endlich soweit. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt, da werden neue Landtage gewählt. Und wir blicken gleich mal auf die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in Stuttgart, Mainz und Magdeburg. Und dazu dann anschließend auch unser Kommentar. Außerdem, die Polen protestieren weiter gegen die Beschneidung der Rechte des Verfassungsgerichtes. Und wir erinnern an Keith Emerson, der Pionier der Synthesizer-Musik, ist tot. Man kann den Wahlsonntagmorgen auch als kleine Bundestagswahl bezeichnen, denn in drei Bundesländern wird gewählt. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Da sind zusammen knapp 13 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, die Sitze in ihren Landtagen neu zu verteilen. Und dabei sind die Ausgangslagen extrem unterschiedlich. Beginnen wir in Stuttgart. Dort regiert der einzige grüne Ministerpräsident. Winfried Kretschmann macht den Job mit landesväterlicher Ausstrahlung so gut, dass er laut Umfragen keine Angst haben muss, das Amt zu verlieren. Für die CDU bitter in ihrem vermeintlichen Stammland. Frank Zirpenz berichtet.
Wahlkampfabschluss mit der Kanzlerin. Zum 8. Mal kam Angela Merkel nach Baden-Württemberg, um den Schulterschluss mit Guido Wolf zu üben.
Aber im Kern geht es darum, dass Sie als die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg die Weichen für Ihr Leben in den nächsten 5 Jahren stellen.
5 Jahre, in denen die CDU gern wieder selbst regieren möchte. Die Christdemokraten glauben an den Sieg, auch wenn sie in den letzten Umfragewerten mit 28% hinter den Grünen zurückliegen. Ohne Kanzlerin, auch ohne den eigenen grünen Bundesvorstand, versuchte Ministerpräsident Kretschmann, die letzten Stimmen zu sammeln. Im Internet. Am Mittag beantwortete er eine Stunde lang Fragen von Facebook-Nutzern. Neben der Flüchtlings- und Bildungspolitik äußerte sich Kretschmann auch zu möglichen Koalitionspartnern.
Erstmal stehen die Chancen vielleicht auch ganz gut, dass wir nochmal Grün-Rot erreichen. Wenn nicht, dann wollen wir mit allen jetzt im Landtag vertretenen Parteien, also mit den demokratischen Parteien, sondieren, Gespräche führen.
Für die gewünschte Fortsetzung der grün-roten Koalition könnte es morgen eng werden. Kretschmann und seine Grünen liegen in den Umfragen zwar vorn, könnten zum ersten Mal sogar die stärkste Partei in Baden-Württemberg werden. Doch die SPD muss mit massiven Stimmenverlusten rechnen, liegt aktuell nur bei 13%. Auch der Besuch von Parteichef Sigmar Gabriel am vergangenen Mittwoch hat daran nichts geändert. Die etablierten Parteien, sie kämpfen bis zuletzt um die Gunst der Wähler. Doch einige von ihnen scheinen sich schon abgewendet zu haben.
Ein bisschen skeptisch. Man weiß nicht so recht, was man wählen soll. Ein bisschen umentschieden. Ja, jede Partei überzeugt halt nicht.
Man weiß jetzt nicht, was man wählen soll. Und ich überlege mir, ob ich nicht eine extreme Partei wähle, um die althergebrachten Parteien wieder zur Bürgerlichkeit nahe bringen.
Zulauf bedeutet das vor allem für die AfD. Sie liegt in den Umfragen bei rund 13% und wird wohl sicher in den Landtag einziehen. Dafür warb dann auch Parteichefin Frauke Petri am Tag vor der Wahl. Die Entwicklung bereitet vielen Bürgern Sorgen.
Also ich gehe auf jeden Fall wählen und ich kann sagen, was ich nicht wähle, AfD.
Baden-Württembergs Landtagspräsident Wilfried Klenk rief alle Bürger zur Wahl auf. Die Menschen sollten an der Entscheidung über die Politik im Land mitwirken. Ab morgen früh um 8 sind die Wahllokale in den 70 Wahlkreisen geöffnet. Rund 7,7 Millionen Wahlberechtigte können dann ihre Stimme abgeben.
Frank Zirpenz über den Abschluss des Wahlkampfes in Baden-Württemberg. Und jetzt wollen wir mal nach Rheinland-Pfalz blicken, denn auch dort wird ja morgen ein neuer Landtag gewählt. Die kommenden Jahre wird in Mainz auf jeden Fall eine Frau regieren, denn CDU-Kandidatin Julia Klöckner will SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer ablösen. Und lange Zeit während des vorangegangenen Wahlkampfes sah es auch so aus, dass sie die Nase vorn hatte. Aber Tamara Tischendorf in Mainz, die SPD hat in den Umfragen mächtig aufgeholt. Warum?
Ja, die SPD hat sich jetzt in der heißen Wahlkampfphase noch einmal so richtig ins Zeug gelegt, um auf der Zielgeraden möglichst viele ihrer Wähler zu mobilisieren. Malu Dreyer hat ihren Leuten vermittelt, dass es jetzt wirklich ums Ganze geht. Und auch die SPD-Basis hat sich von den schlechten Umfragen nicht beirren lassen, sondern beharrlich für die eigenen Themen geworben. Die SPD lag ja bis vor kurzem, Sie haben es gesagt, noch deutlich hinter der Union. Jetzt liefern sich beide Parteien plötzlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die SPD hat wieder ganz reelle Chancen, die stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz zu bleiben. Auch strategisch kann man sagen, hat die SPD offenbar vieles richtig gemacht, hat die AfD scharf verurteilt und hat sich mit Angela Merkel für eine liberale Flüchtlingspolitik eingesetzt. Das scheint anzukommen.
Dann haben wir über die SPD gesprochen. Da müssen wir auch über Julia Klöckner, die Spitzenkandidatin der CDU, reden. Die hat ja eine Gegenposition zur Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage aufgebaut mit ihrem Plan B. Hat ihr das geschadet?
Ja, es sieht ganz so aus, als hätte ihr das geschadet. Ihre Doppelstrategie ist ganz offensichtlich nicht aufgegangen, sich hinter Angela Merkel zu stellen, aber gleichzeitig auch ein bisschen gegen die Kanzlerin zu opponieren. Beim Thema Flüchtlingspolitik zum Beispiel hat sie ja gleich zweimal ihren nicht Plan B, sondern eben A2 taktisch ins Spiel gebracht. Die Tageskontingente für Flüchtlinge, die da drin stehen, die sind einfach nicht so recht in Einklang zu bringen mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Und das bürgerliche Lager, das mag solchen Zwist einfach nicht. Da hat es Julia Klöckner auch nicht geholfen, sich bei jeder Gelegenheit als enge Vertraute Merkels zu stilisieren, die ständig in SMS und Telefonkontakt zu ihr steht.
Genau, der Plan A2, der nicht Plan B heißen durfte. Da schließt sich jetzt natürlich die Frage an nach dem vermutlichen Abschneiden der AfD. Was wird der denn zugetraut?
Die AfD wird voraussichtlich in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Es könnte sogar sein, dass die Rechtspopulisten unter ihrem Landesvorsitzenden Uwe Junge die 5%-Hürde mit Leichtigkeit überspringen. Der AfD-Chef war selbst über 30 Jahre lang CDU-Mitglied. Ihm könnte es gelingen, besonders die Wähler einzusammeln, die mit Merkels fast sozialdemokratischer CDU unzufrieden sind.
Nun gibt es ja auch noch andere Parteien, Grüne, Linke, FDP. Was heißt das alles für die Regierungsbildung?
Ja, aus einem Drei-Parteien-Parlament könnte sich in Rheinland-Pfalz ein Fünf-Parteien-Parlament gestalten. Das macht die Regierungsbildung natürlich komplizierter. Für die beiden großen Volksparteien bedeutet das, es wird wohl nicht reichen für die Wunschkoalitionen, also Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Die AfD könnte den beiden großen Parteien so viele Wähler abspenstig machen, dass am Ende genau das herauskommt, was alle am wenigsten wollen, nämlich eine große Koalition.
Soweit Tamara Tischendorf aus Mainz zum Abschluss des Wahlkampfes in Rheinland-Pfalz. Und von Mainz nach Magdeburg, von den 2 Millionen Wahlberechtigten dort sind 40% noch unentschlossen, wen sie denn morgen wählen wollen. In Sachsen-Anhalt regiert eine große Koalition unter CDU-Ministerpräsident Haseloff. Und das könnte auch in Zukunft so sein, auch wenn die AfD hier viele Sitze beanspruchen wird. Ulrich Wittstock berichtet.
Mit Spannung wird erwartet, wie hoch das Wahlergebnis für die AfD ausfallen wird. Für AfD-Spitzenkandidat Poggenburg ist das Wahlziel klar.
Ich habe schon vor etwa 2 Monaten gesagt, wir holen uns 20% plus X. Das ist auch das Ziel, was wir so ins Auge gefasst haben. Nicht die SPD zu überholen, sondern auch die Linke zu überholen. Das peilen wir an. Und ich denke, wir haben gute Chancen.
Damit wäre dann die AfD die zweitstärkste Partei im Magdeburger Landtag, was nicht als ausgeschlossen gilt. Alle anderen Parteien im Landtag werden wohl Wähler verlieren. Am stärksten davon betroffen ist die SPD. Nach Umfragen liegt sie bei 15%. Und damit könnte es knapp werden mit einer Fortsetzung der schwarz-roten Landesregierung. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sieht dennoch gute Chancen, weiter zu regieren.
Wir sollten das gerade in solchen Zeiten wie jetzt fortsetzen, was wir in den letzten 10 Jahren praktiziert haben. Und dass demokratische Parteien der Mitte immer koalitionsfähig sein müssen. Das war meine Grundaussage, da habe ich nichts zurückzunehmen.
Eigentlich wollte ja SPD-Spitzenkandidatin Katrin Budde Ministerpräsidentin werden, weswegen sie vor der Wahl eine klare Koalitionsaussage vermied. Nun steht die SPD vor ihrem schlechtesten Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Was also, wenn es für Schwarz-Rot nicht mehr reicht? Spitzenkandidatin Katrin Budde.
Das ist auch die verdammte Pflicht nachher derjenigen Parteien, der demokratischen Parteien, die im Landtag sind, jenseits der AfD, eine stabile Regierung zu bilden. Und wenn da jemand über seinen Schatten springen muss, dann muss das vielleicht diesmal mal jemand anders tun, außer der SPD.
Das könnten dann eigentlich nur die Grünen sein, aber deren Wiedereinzug in den Landtag ist alles andere als sicher. Ohne die Grünen bliebe aber nur noch die Linkspartei übrig. Eine direkte Koalition mit der CDU gilt als undenkbar, aber über eine Tolerierung einer schwarz-roten Minderheitsregierung wird zumindest diskutiert. Wolf Gallert, Spitzenkandidat der Linken, weist solche Ideen in das Reich der Fantasie.
Ja, wir können auch gerne darüber reden, was passiert, wenn morgen der Sommer ausbricht. Also darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Wir kämpfen hier für Rot-Rot-Grün. Thüringen funktioniert super. Darüber denke ich nach, über nichts anderes jetzt.
Dass allerdings Rot-Rot-Grün eine Mehrheit bekommt, danach sieht es derzeit in Sachsen-Anhalt nicht aus. Es wird in jedem Fall ein spannender Wahlabend werden.
Ulrich Wittstock aus Magdeburg. Seit Wochen berichten wir ja und andere auch über diese Wahlen morgen. Vor allem, weil das Abschneiden der AfD ja ungewöhnlich hoch sein wird. Wird das die Position der Kanzlerin schwächen? Nein, das hat sie bereits einkalkuliert, meint Volker Schaffranke in seinem Kommentar.
Die Schlagzeilen stehen seit Wochen fest. Super Sonntag, Schicksalswahlen. Also wenn ich in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg leben würde, ich wäre nervös und fühlte mich gleichzeitig gebauchpinselt. Ich entscheide also nicht nur darüber, wer mich demnächst im Land regiert. Ich hebe oder senke auch den Daumen über die Kanzlerin und ich mache Druck auf die SPD, die mit einem angeschlagenen Parteivorsitzenden in eine tiefe Krise stürzen würde. Falsch. Denn jeder, der behauptet, diese Landtagswahlen werden über die Zukunft Merkels oder Gabriels entscheiden, der irrt gewaltig. Angela Merkel weiß längst, dass die CDU massiv an Stimmen verlieren wird. Sie hat das eingepreist, weil sie von ihrer Mission, die Flüchtlingsfrage lässt sich nur europäisch lösen, fest überzeugt ist. Und als sie am vergangenen Montag bis tief in die Nacht in Brüssel mit ihren EU-Kollegen zusammensaß, da ging es um viel, aber sicher nicht darum, dass Merkel Landtagswahlen vor der Tür hat. Natürlich wird es morgen um kurz nach 18 Uhr unter ihren Parteifreunden heftig rumoren. Aber eines wird es sicher nicht geben. Einen Aufstand gegen die CDU-Chefin. Die Kanzlerdämmerung bleibt aus. Es wird keinen merkelschen Kurswechsel geben. Manch einer wird sagen, Angela Merkel hängt ihrer Partei wie ein Klotz am Bein. Doch die große Mehrheit in ihrer Partei weiß jetzt, wo die Balkanroute für Flüchtlinge dicht ist, was die Kanzlerin verhindern will. Die Bilder von der griechisch-mazedonischen Grenze sind der beste Beweis dafür, dass Merkel Recht behält. Und SPD-Chef Sigmar Gabriel? Sollte Malu Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, bleiben können, dann ist der prognostizierte Absturz in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt vergessen. Dann wird Gabriel sich den Erfolg aus Mainz auch auf seine Fahnen schreiben. Damit ist noch nichts darüber gesagt, ob er mal Kanzlerkandidat wird, keineswegs. Aber Gabriel bleibt, was er ist. Vor dieser Wahl ist also nur eines sicher. Angela Merkel und Sigmar Gabriel sind derzeit ohne Sattel unterwegs. Das macht den Ritt nicht gerade entspannt, aber sie sitzen dennoch fest. Denn vom Pferd stoßen will sie in Wirklichkeit keiner. Und der Wahlerfolg der AfD wird Anhänger wie Gegner letztlich beruhigen. Jetzt zählt die Arbeit in den Parlamenten. Daran wird man die AfD-Abgeordneten messen müssen und an nichts anderem. Es wird am Sonntag sicher spannend, von mir aus auch gerne super spannend. Aber mit Schicksal hat das alles nichts zu tun. Es ist einfach Politik.
Der Kommentar von Volker Schafranke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes in den französischen Alpen, die konnten heute die Untersuchungsergebnisse einsehen. Die französische Luftsicherheitsbehörde hatte die Akten ausschließlich für Angehörige der deutschen Opfer in Bonn ausgelegt. Doch ein Anwalt, der Familien dort vertreten wollte, der durfte nicht teilnehmen. Und das sorgte für Empörung. Anne Burkhardt.
Er musste draußen bleiben. Rechtsanwalt Christoph Wellens durfte das Bonner Verkehrsministerium nicht betreten. Dass er 34 Familien vertritt, die bei dem Absturz der Germanwings-Maschine nahe Angehörige verloren haben, war für die französische Luftaufsichtsbehörde BEA keine ausreichende Begründung. Ein BEA-Sprecher betonte am Morgen, dieser Informationstermin sei nur für die Angehörigen der Absturzopfer persönlich gedacht, nicht aber für deren juristische Vertreter. Viele Angehörige werten das als einen Schlag ins Gesicht, sagte Rechtsanwalt Wellens. 16 seiner Mandanten seien psychisch nicht in der Lage, an diesem Informationstermin teilzunehmen. Sie hatten gehofft, dass ihr Anwalt sie dort vertreten kann, doch vergeblich. Christoph Wellens ist empört.
Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, denn wir sind ja letztendlich Auge und Ohr für die Mandanten. Und wenn man uns nicht zulässt, lässt man auch die Familie nicht zu. Man hat also hier bewusst 16 Familien, für die wir uns gemeldet haben, ausgeschlossen.
Doch auch Angehörige, die selbst ins Bonner Verkehrsministerium kommen konnten, wollten, dass der Jurist dabei ist, weil er, wie sie sagen, kompetenter nachfragen kann. Einer von ihnen ist Jürgen Fischenich aus Wesseling bei Köln. Er hat bei dem Absturz seinen Sohn verloren. Den Informationen der Lufthansa-Tochter Germanwings traut er ebenso wenig wie den Aussagen der französischen Luftaufsichtsbehörde BEA. Für Jürgen Fischenich sind viele Fragen offen.
Was wird jetzt wirklich veröffentlicht? Wie wahr ist das? Und kommt da wirklich mal eine Schuldzuweisung raus? Die Lufthansa, das Vertrauen haben wir verloren. Dass da jemand mal die Verantwortung übernimmt, das ist also nicht drin. Und dass man da nicht bereit ist, die Anwälte zuzulassen. Ich weiß nicht, was das soll, weil das sind unsere Berater. Und für mich einfach eine Sache, die das Ganze jetzt noch ein bisschen mysteriöser macht.
Der Sohn von Jürgen Fischenich war 33 Jahre alt, als er bei dem Absturz ums Leben kam. Er hinterließ eine Frau und eine kleine Tochter. Die Hinterbliebenen erhielten zwar insgesamt 75.000 Euro als Schmerzensgeld und als Entschädigung, doch dass der Sohn Alleinverdiener war und nun seine Witwe für den täglichen Lebensunterhalt sorgen muss, ist weiterhin Gegenstand eines Rechtsstreits. Wie viele Angehörige fordern auch die Fischenichs eine Hinterbliebenenrente.
Die Familie ist auseinandergerissen. Es muss auf die Ausbildung meiner Enkeltochter besser gesorgt werden. Und da möchten wir endlich mal eine Entscheidung haben, dass man zur Ruhe kommt. Im Moment kommen wir ja nicht zur Ruhe.
Rechtsanwalt Christoph Wellens hätte der französischen Luftaufsicht gerne noch weitere Fragen gestellt.
Warum konnte ein Co-Pilot, der schon 6 Monate aus seiner Ausbildung ausgestiegen ist, mit Selbstmordgedanken und psychischen Problemen, noch in die Ausbildung zugelassen werden? Warum ist das nicht verhindert worden? Es gibt Vorschriften, die besagen, wenn jemand Psychopharmaka nimmt oder Selbstmordgedanken hat, dass er nicht fliegen darf. Warum ist das nicht beachtet worden? Und was muss man ändern, damit das in Zukunft beachtet wird?
Den Absturz der Germanwings-Maschine am 24. März vergangenen Jahres über den französischen Alpen hatte der Co-Pilot offenbar absichtlich herbeigeführt, weil er seinem Leben ein Ende setzen wollte. Er riss alle 149 Menschen an Bord mit in den Tod.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 von der NDR Info um gleich 18.46 Uhr. Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist ja bekanntlich ein Mann der klaren Worte. Wen er gerade durch seine Tiraden beleidigt, das scheint ihm völlig egal zu sein. Hauptsache, die Wirkung stimmt. Und seit gestern Abend, da kann er seine öffentliche Wirkung besichtigen. Da prügelten sich in einer Sporthalle der Universität von Illinois Demonstranten und Trump-Anhänger. Die Veranstaltung wurde dann kurzfristig gestrichen. Jetzt will Trump von Fall zu Fall entscheiden, wo er auftritt. Sabrina Fritz aus Washington.
In der Nacht waren in Chicago Trump-Anhänger und Gegner aufeinandergeprallt. Sie hatten sich geprügelt, angeschrien, Plakate zerrissen und den Verkehr aufgehalten. Die Stimmung war so aufgeheizt, dass sich sein Wahlkampfteam entschlossen hatte, die Veranstaltung abzusagen. Trump muss sich nun vorwerfen lassen, dass er die Gewalt mit angefeuert hat. Denn wann immer es Proteste gegen ihn gab, kommentierte er die mit »Haut ihm ins Gesicht« oder »Früher hätte man diesen auf die Streckbank gelegt, aber wir dürfen ja nicht mehr zurückschlagen.« Er sieht jedoch keine Mitverantwortung für die Ausschreitungen in Chicago. Nein, ich glaube nicht. Wir hatten immer nur ein paar Störer und die Polizei hat einen guten Job gemacht, sie zu entfernen. Die Ereignisse von Chicago werden in den USA intensiv diskutiert. Beide Seiten werfen sich vor, das Recht auf freie Meinungsäußerung blockiert zu haben. Es waren oft junge Afroamerikaner, die sich gegen die Politik von Donald Trump in den Weg gestellt hatten. Die Plakate hochhielten mit »Kein Hass«. Trump hatte immer wieder behauptet, bestimmte Gruppen wie illegale Einwanderer aus Mexiko oder Muslime seien gefährlich und seine Gegner hält er für gefährliche Jungs. Wir haben Protester, das sind schlechte Jungs. Sie haben böse Dinge gemacht, sie gehen rein und schlagen die Leute. Beweise gibt es dafür nicht. In den Fällen, die an die Öffentlichkeit kamen, wurden die Protester geschlagen. In North Carolina wurde ein junger Schwarzer von einem 78-jährigen weißen Trump-Anhänger ins Gesicht geboxt. Die Polizei führte anschließend den jungen Afroamerikaner aus dem Saal, nicht den Mann, der ihn geschlagen hatte. All diese Vorfälle würden dazu beitragen, dass Gewalt bei Trump-Veranstaltungen toleriert werden, sagen auch seine Konkurrenten aus der eigenen Partei. Doch Trump sieht andere Gründe für die Gewaltbereitschaft. Das sind Proteste gegen wirtschaftliche Zustände. Sie bekommen keinen Job. Unter schwarzen Jugendlichen gibt es 59% Arbeitslosigkeit. Chicago ist auch die ehemalige Heimatstadt von Präsident Obama. Er sagte zu den Vorfällen in der Nacht:
How can you be shocked? This is the guy, remember, who was sure that I was born in Kenya.
Und jetzt sind sie geschockt. Wie kann man geschockt sein? Das ist der Typ, der behauptet hat, ich bin in Kenia geboren und all die Republikaner haben nichts dazu gesagt.
Recht ist, was das Parlament beschließt. Auf diesem Standpunkt steht die in Polen regierende rechtsnationale Partei PiS. Und deshalb weigert sie sich, eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes im Gesetzblatt zu veröffentlichen. Das hatte nämlich das Gesetz über die Reform des Verfassungsgerichtes als verfassungswidrig verworfen. Viele Bürger in Polen sehen den Rechtsstaat nun in Gefahr und gehen auch heute wieder gegen die Regierungspolitik auf die Straße. Henryk Jacek berichtet.
Freiheit, Gleichheit, Demokratie, skandiert die Menge vor dem Verfassungsgericht in Warschau. Die Rechtsstaatlichkeit muss wiederhergestellt werden, fordern die Demonstranten immer wieder und appellieren gleichzeitig an Jarosław Kaczynski, endlich damit aufzuhören, den polnischen Staat als sein Privateigentum zu betrachten. Wir verteidigen die Verfassung und die Demokratie, denn was jetzt passiert, ist reine Gesetzlosigkeit. Wir sind damit nicht einverstanden, dass die Regierung das Recht bricht. Es geht um das jüngste Urteil des Verfassungsgerichts, mit dem die Justizreformen der nationalkonservativen Regierung für verfassungswidrig erklärt wurden. Die Regierung weigert sich, das Urteil zu veröffentlichen, was wiederum zur Folge hat, dass die Rechtsordnung in Polen empfindlich gestört wird. Diese Ansicht vertreten mittlerweile nicht nur regierungskritische Rechtsexperten in Polen, sondern auch Verfassungsjuristen im Ausland, wie etwa das international anerkannte Juristengremium des Europarates, die sogenannte Venedig-Kommission. Ihr Gutachten vom vergangenen Freitag wurde in Warschau zwar zur Kenntnis genommen, ob und inwieweit die darin formulierten Empfehlungen von der polnischen Regierung nunmehr umgesetzt werden, bleibt indes ungewiss, zumal hier die Überzeugung herrscht, dass es sich bei der Auseinandersetzung um das Verfassungsgericht in erster Linie um ein rein politisches Problem handelt. Eine Sichtweise, die innerhalb der Opposition auf vehementen Widerspruch stößt. Im konkreten Fall, so der Vorsitzende der wirtschaftsliberalen Partei Nowoczesna, Ryszard Petru, gehe es keineswegs um einen politischen Streit, sondern vor allem um die Frage, ob in einem demokratischen Staat Urteile des Verfassungsgerichts und damit Prinzipien der Gewaltenteilung respektiert würden. In der Geschichte eines freien Polens hat es eine solche Verfassungskrise noch nie gegeben. Und das ist nicht nur unser innerpolitisches Problem. In diesem Moment erschüttern wir unsere internationalen Allianzen. Wir sind zu einem Land geworden, das zeigt, wie man alle demokratischen Errungenschaften wieder zerstören kann. Ein Trend, der unbedingt aufgehalten werden müsste, betonen sowohl Vertreter der Opposition als auch die Demonstranten und versuchen mit ihren Massenprotesten in Warschau, Breslau, Posen sowie anderen Städten die Regierung zum Einlenken zu bewegen. Derzeit allerdings deutet nichts darauf hin, dass der seit mittlerweile fast 4 Monaten andauernde Streit um das Verfassungsgericht gelöst werden könnte.
Proteste gegen die Regierung in Polen, der Bericht von Henryk Jacek aus Warschau. An dieser Stelle könnten wir eigentlich zum sportlichen Teil der Sendung kommen, wenn der Kollege von der Sportredaktion kurz hereinkommt. Dann könnten wir mit den sportlichen Nachrichten des Abends fortfahren. In der Fußball-Bundesliga, darüber wollen wir jetzt reden. Da läuft ja das Topspiel zwischen dem Tabellenführer FC Bayern München und Werder Bremen. Und Mitte der zweiten Halbzeit haben wir es jetzt. Wie steht es?
1-0 für die Bayern. Thiago hat getroffen in der 9. Minute.
So, Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Wir sind bei den Nachmittagspartien dieses 26. Spieltages. Wir schauen zunächst auf Hannover gegen Köln. Hannover hat 0-2 verloren. War es das jetzt für den Tabellenletzten?
Ja, es sieht alles danach aus. Hannover hat mittlerweile 10 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Torwart Ron-Robert Zieler deswegen eben nach dem Spiel mit ganz klaren Worten.
Heute war ein ganz wichtiges Spiel, das haben wir erneut verloren. Das ist ein absolutes Desaster, wie die Mannschaft sich momentan präsentiert. Also ist nicht gut genug, ja, das muss man ganz klar sagen.
Köln dagegen schafft durch den Sieg den Sprung zurück in die erste Tabellenhälfte und ist jetzt 9. Borussia Mönchengladbach hat das Trainerdebüt von Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt regelrecht vermiest. Die Gladbacher haben ihren 4. Heimsieg in Serie gelandet. Die Mannschaft von Trainer André Schubert gewann 3-0 und bleibt als 4. damit voll im Rennen um die Champions-League-Plätze, auch wenn das der Coach nicht allzu hoch hängen will.
Jetzt bist du auf Platz, weiß ich nicht, 3, 4 oder 5. Nächste Woche bist du wieder 6., 7., 8. Das geht in der Liga halt sehr, sehr schnell. Das Einzige, worauf wir uns konzentrieren können, ist das nächste Spiel. 3 Punkte. Ist langweilig, ist aber so.
Der VfL Wolfsburg hat seine Auswärtsschwäche in dieser Saison mal wieder unter Beweis gestellt und gegen Hoffenheim 0-1 verloren. Weltmeister André Schürrle fand, dass der VfL nach den vielen Spielen zuletzt, unter anderem in der Champions League, etwas müde war.
Als Fußballer will man das ja eigentlich. Man will ja alle 3 Tage spielen. Aber man muss schon sagen, dass uns ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Gerade auch mit der Personaldecke. Einige Spieler sind erst jetzt zurückgekommen. Und dann ist es schon schwer. Aber wir wollten Wir wollten da sein, wir haben gut regeneriert und das ist keine Entschuldigung.
Zwei Ergebnisse vom Nachmittag fehlen uns noch. Zwei Unentschieden. Ingolstadt-Stuttgart 3:3. Außerdem Darmstadt-Augsburg 2:2.
Und dann ziehen wir mal die Fußballschuhe aus, schnallen die Skier an jetzt. Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oslo sind heute mit der Männerstaffel weitergegangen. Deutschland ist Zweiter geworden, endlich die erste Medaille für die DSV-Herren. Da wurde auch langsam Zeit.
Ja, ganz genau, weil das war heute schon der vorletzte Wettkampftag. Also kurz vor knapp das erste richtige Erfolgserlebnis für die deutschen Männer. Die Staffel in der Aufstellung: Erik Lesser, Benedikt Doll, Arndt Peiffer und Simon Schemp. Schemp hatte als Schlussläufer nach dem letzten Schießen 10 Sekunden Rückstand auf Gold, konnte in der Finalrunde aber nicht mehr näher rankommen, hat alles gegeben. Egal, sagt er, Silber reicht voll und ganz.
Es lief heute vieles richtig, haben uns alle von der besseren Seite oder besten Seite präsentiert und sind mit Silber belohnt worden. Es war ein toller Staffelwettkampf, es war, glaube ich, spannend bis zum Schluss. Tja, wir freuen uns definitiv über die Silbermedaille.
Weltmeister ist Gastgeber Norwegen geworden. Bronze ging relativ überraschend an das Team aus Kanada. Morgen dann der große Abschlusstag der WM in Oslo am Holmenkollen mit den Massenstarts der Frauen und der Männer.
Und was hat sich heute sonst noch im Wintersport getan?
Im Skispringen zum Beispiel ist es für die Deutschen beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt so lala gelaufen, sage ich mal. Bester DSV-Springer war Severin Freund als Fünfter. Ansonsten war nur noch Andreas Wank auf Platz 10 in den Top 10, die anderen Deutschen abgeschlagen. Gewonnen hat der Norweger Johann André Vorfang vor Sloweniens Überflieger Peter Preutz. Außerdem muss sich Viktoria Rebensburg den Gewinn der Gesamtwertung im alpinen Skiweltcup wohl oder übel abschminken. Sie hatte vor dem Super-G heute in der Schweiz nur noch eine Mini-Chance. Durch ihren 18. Platz hat sie aber auch die de facto verspielt. Fast 300 Punkte jetzt ihr Rückstand auf die aktuell führende Schweizerin Lara Gut bei noch 4 ausstehenden Rennen.
Danke Alexander Lorenz für den Sport. Und nun kommen wir zu einem der internationalen Popmusik, der gestorben ist. Es ist der Rockstar, der eigentlich gar kein Rockstar werden wollte und auch keiner sein wollte. Keith Emerson von Emerson, Lake and Palmer. Er ist tot. Wolfgang Stufflesser erinnert an ihn.
Der Junge hatte Talent. Als Keith Emerson an der südenglischen Küste aufwuchs, galt er fast schon als Wunderkind am Klavier. Er lernte erstmal die großen Klassiker. Und das hörte man seinem Spiel auch später noch an. Aber das ist natürlich nicht der Sound, für den Keith Emerson berühmt ist. Als Teenager hörte er zum ersten Mal eine Hammond-Orgel und von da an probierte er immer wieder neue, vor allem elektronische Klänge aus. 1969 traf Emerson in San Francisco den Sänger, Gitarristen und Bassisten Greg Lake und die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort, sagte Lake später. Das könne er gar nicht in Worte fassen.
When he and I were together, there was a chemistry and it's not something you could even really talk about. It just happened.
Keith Emerson und Greg Lake holten sich noch Schlagzeuger Carl Palmer in ihre Band und Emerson, Lake und Palmer wurden in den 70ern zu Giganten des Progressive Rock. Sie verkauften Millionen Platten.
Ooh, what a lucky man he was.
Einer ihrer bekanntesten Hits war Lucky Man mit einem der ersten Synthesizer-Soli der Rockgeschichte, gespielt von Keith Emerson. Glaubt man Emerson, war das Solo fast schon ein Zufallsprodukt.
I went to the Moog and did all these Portamento sweeps and everything.
Ich ging zum Moog-Synthesizer, probierte ein paar Klangfolgen aus, schaute in den Kontrollraum des Studios und Greg und der Toningenieur nickten begeistert. Eigentlich waren es nur ein paar Ideen, aber sie sagten, nein, das ist das Solo.
I said, oh no, come on, please. No, no, I was just getting some ideas together. They said, no, 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 that is the solo.
Ende der 70er trennte sich die Band, aber die drei kamen, manchmal auch in unterschiedlichen Besetzungen, immer wieder zusammen, bis zum letzten Konzert 2010. Seit 2004 hatte Emerson auch eine eigene Gruppe, die Keith Emerson Band. Daneben trat er als Solokünstler und am Synthesizer auf und schrieb Klavier- und Filmmusik. Keith Emerson ist im Alter von 71 Jahren an seinem Wohnort im kalifornischen Santa Monica gestorben. Seine langjährige Lebensgefährtin fand Emerson in der Nacht zum Freitag tot auf. Die Polizei geht davon aus, dass Keith Emerson sich erschossen hat.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.